Die Geschichte Niederösterreichs, das ist auch die Geschichte einer jahrhundertelangen Partnerschaft, einer Partnerschaft mit Wien.
Wien war nicht nur der Verwaltungssitz des Habsburgischen Reiches, sondern Wien war auch gleichzeitig die Hauptstadt des Erzherzogtums unter der Enns. Und das führt natürlich zu einer extremen Verquickung dieser beiden Gebiete miteinander,
sagt Niederösterreich-Expertin und Historikerin Elisabeth Wawra. Dennoch, schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird darüber diskutiert, ob Wien und Niederösterreich nicht getrennte Wege gehen sollten, sagt Stefan Eminger. Der Historiker ist im Niederösterreichischen Landesarchiv für die zeitgeschichtlichen Bestände zuständig.
Wien war ein bisschen unglücklich mit dem flachen Land rundherum, hat das immer ein bisschen so als Klotz am Bein empfunden.
Und so hat es schon vor Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere Versuche gegeben, eine Trennung der Bundesländer zu bewerkstelligen. Tatsächlich dazu gekommen ist es aber erst mit dem Zerfall des Großreichs der Habsburger Monarchie nach 1918.
Plötzlich war eine Situation da, dass ein 50-Millionen-Reich zusammenschmilzt auf eine 6-Millionen-Republik, auf einen Reststaat. Und in dieser Phase, in diesem historischen Moment, war natürlich vieles möglich. Ein großer Umbruch, wo sowas am ehesten noch Möglichkeit hat, die Chance hat, realisiert zu werden. Und diesmal aber, also nach 1918, ist die Initiative vom flachen Land ausgegangen, also von den Abgeordneten, christlich-sozialen Abgeordneten, von den Abgeordneten des Niederösterreichischen Bauernbunds in Niederösterreich. Wien hat sich da zurückgehalten.
Treibende Kraft sind dabei auch die westlichen Bundesländer. Sie fürchten nämlich einen zu dominanten Osten.
Man muss sich das vorstellen, ein riesiges Reich, das zerfällt. Und das kleine Restl, dieser Tintenbatzen auf der Karte, bleibt über und das ist Restösterreich. Also alles, was übrig bleibt, und das ist nicht viel, war Restösterreich. Und wenn man sich die Bevölkerungsverhältnisse in diesem Land anschaut, so hat ein Drittel der Bevölkerung dieses neu entstandenen Landes in Wien gelebt.
Wien war eigentlich für dieses kleine Österreich, wenn man so will, viel zu groß, eine 2-Millionen-Stadt, die ausgerichtet war, das Zentrum eines 50-Millionen-Reiches zu sein. Und Wien war noch dazu sozialdemokratisch regiert. Das gab es ja vorher nicht, da gab es ja kein demokratisches Wahlrecht. Und die westlichen Bundesländer hatten auch Sorge, dass sie von einem gemeinsamen Osten, also von Niederösterreich gemeinsam mit Wien, der noch dazu sozialdemokratisch dominiert wird, sozusagen an die Wand gedrängt wird.
Gegen die Trennung sind damals die Wiener christlich-sozialen und die niederösterreichischen Sozialdemokraten. Sie wissen, dass sie nach der Trennung politische Minderheiten darstellen werden. Knapp 2 Jahre lang dauert der Prozess. Ab dem 1. Jänner 1922 gelten die beiden Bundesländer als unabhängig voneinander.
Es ist relativ rasch gegangen. Ja. Also es war, der erste Beschluss war 1920 und die endgültige Trennung hat 1922 wurde festgeschrieben dann. Also das war ein rascher Prozess, der eigentlich stattgefunden hat. War ja auch nicht ganz so schwierig, weil Wien ja selbst immer eine eigene Verwaltung gehabt hat durch den Bürgermeister, die unabhängig war von der Verwaltung des Landes Niederösterreich, also des alten Erzherzogtums unter der Enns. Dadurch war die Trennung nicht so schwierig, wie man sich es vielleicht vorstellen könnte,
sagt Elisabeth Wawra. Wie die Bevölkerung die Trennung damals aufgenommen hat, Stefan Eminger.
Es sieht ein bisschen so aus, als wäre die Frage der Trennung ein bisschen ein Elitendiskurs gewesen, der sich auf der Ebene der Politiker im Landtag etc. abgespielt hat. Wenn man jetzt zeitgenössische Zeitungen anschaut, dann sieht man eigentlich kaum eine Reaktion auf das Trennungsgesetz. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Diskussion schon seit 1920, seit der Erlass der Bundesverfassung, in Gang gekommen ist bzw. intensiviert worden ist. Und hängt auch damit zusammen, dass die Leute damals nach dem Zerfall der Habsburger Monarchie im Wesentlichen andere Sorgen hatten, nämlich wirklich existenzielle Sorgen, vor allem die Stadtbevölkerung. Ja.
Ganz ohne Reibung ist das Ganze trotzdem nicht verlaufen.
In den 1920er Jahren war die Situation, so ist mein Eindruck, für Niederösterreich sicherlich deutlich schwieriger als für Wien, weil Wien ja auch noch den Bonus hatte, doppelt aus den Ertragsanteilen sozusagen Gelder lukrieren zu können, als Hauptstadt und als Bundesland. Das hatte Niederösterreich nicht und das war sicherlich auch ein Punkt, der ständig für Diskussionen gesorgt hat. Und erst Anfang der 30er Jahre hat man das dann rückgängig gemacht.
Und auch andere Dinge mussten sich erst einspielen, sagt Historiker Stefan Imminger.
Ganz am Anfang, nach der Trennung, da hatte Niederösterreich sogar versucht, Maut einzuheben für Wiener Straßenbenutzer mit dem Argument, dass ja die Wiener, wenn sie in ihre Stadt zurück wollen, ausschließlich niederösterreichische Straßen benutzen. Das geht ja auch gar nicht anders. Das war nur ein kurzer Versuch, hat man dann gleich wieder aufgegeben. Aber das zeigt, was für neue Probleme da aufgetaucht sind.
Ob sich im Nachhinein Bilanz ziehen lässt über die vollzogene Trennung?
Naja, so eine Bilanz lässt sich schwer sagen, weil wir nicht genau wissen, wie es weitergegangen wäre ohne Trennung. Wenn man jetzt auf die Gegenwart schaut, glaube ich, sind beide Bundesländer ziemlich zufrieden mit der Situation.
Und im guten partnerschaftlichen Miteinander.